Ja, ich befinde mich hier gerade live auf dem 28C3, dem 28 Chaos Communication Kongress hier im Berliner Kongresszentrum. Neben mir sitzt Josephine Fischer und du hast eben einen Vortrag gemacht. Erzähl doch mal, worum es ging.
Genau, ich bin hier für die Kampagne Sachsens Demokratie, die sich dieses Jahr im Frühjahr gegründet hat. Der Vortrag ging um die Kriminalisierung antifaschistischen Engagements. Zum einen quasi die Rahmenbedingungen dafür, die politischen Bedingungen dafür wurden beleuchtet im Vortrag, als auch ganz konkret darauf hingewiesen, was an Kriminalisierung stattfindet. Also zum einen das 129-Verfahren, was konstruiert wurde von den Ermittlungsbehörden, als auch eben die konkrete Repression für Menschen, die am 19. Februar an den Protesten gegen Europas größten Nazi-Aufmarsch teilgenommen haben.
Ja, neben der Kriminalisierung von zum Beispiel dem Bündnis Dresden Nazifrei, wie äußern sich denn diese Repressionen denn noch? Also welche anderen Formen hat es?
Also ganz konkret kann man vielleicht kurz sagen, dass die Kriminalisierung eben 2010 anfing, im Hinblick auf die Aufrufe zu den Massenprotesten. Damals wurden Mobilisierungsmaterial beschlagnahmt. Trotzdem konnten sowohl letztes als auch dieses Jahr diese Blockaden erfolgreich stattfinden. Allerdings wurde eben dieses Jahr am 19. Februar dann sogenannte Pressebüro von Dresden Nazifrei mit einer Razzia gestürmt. Dort wurden 20 Personen festgenommen, ED behandelt, teilweise DNA behandelt und alle technischen Dinge aus dem Raum mitgenommen. Das ist eine Auswirkung gewesen. Dann ist parallel dazu gibt es quasi ein wie das 129-Verfahren, wo auch ungefähr 20 Personen beschuldigt sind, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein, die quasi in einer so einer arbeitsteiligen Konstruktion Informationen sammelt und quasi Gewalt gegenüber Nazis ausübt, so das Konstrukt der Behörden. Das sind so quasi das waren auch mit die Gründe letztendlich, warum sich die Kampagne gegründet hat. Wir haben es insgesamt mit so drei Verfahrenskomplexen zu tun. Einmal eben das 129-Verfahren mit circa 20 Beschuldigten bzw. 40 Beschuldigten. Also eigentlich gibt es zwei 129-Verfahren. Einmal dieses, was ich eben meinte, es gibt dieses Konstrukt der kriminellen Vereinigung, die eben konkret Gewalt gegen Nazis ausübt. Und das zweite 129-Verfahren wurde eben abgetrennt und umfasst die Personen, die am 19. Februar in dem Pressebüro von Dresden Nazifrei gesessen haben. Der zweite Verfahrenskomplex resultierte konkret aus dem 19. Februar, sind Verfahren gegen Sitzblockiererinnen, also die an Sitzblockaden teilgenommen haben. Das sind circa 50 Verfahren, wovon auch schon zwei jetzt angefangen hatten. Und der dritte Komplex sind Verfahren zu schweren Landfriedensbruch bzw. einfachen Landfriedensbruch, der durch die sogenannte SOKO 192 ermittelt wird und konkret Straftaten eben oder vermeintliche Straftaten am den 19. Februar ausermittelt. Darüber hinaus gab es eben in Bezug auf den 19. Februar verschiedenste Ansätze der Polizei an Informationen zu gelangen. Zum einen wurden damals Busunternehmen angeschrieben und ausgefragt über, wer hat den Bus gemietet, wo ist der Bus langgefahren, mit wem wurde sich getroffen etc. Dann wurden das Polizeibeobachtungsteam darum gebeten, dass sie doch ihr Video- und Tonmaterial bitte rausgibt. Außerdem wurden die Demosanis angesprochen, dass sie die Listen der Verletzten, die sie behandelt hätten an den Tagen, doch bitte an die Polizei weitergeben. Was vielleicht, also von der Dimension her ist es halt recht umfangreich. Vor allem Menschen, die jetzt in den 129-Verfahren sind, muss man sagen, sind halt von einer ziemlich starken Repression einfach betroffen, da eigentlich alle Beteiligten TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung hatten, sprich Inhalt und Daten sozusagen Austausch quasi erfasst wären. Sie Observationen hatten, dass ja, also einen relativ starken Eingriff in ihre Privatsphäre sozusagen haben. Dann wurden öffentliche Anlaufpunkte, Video überwacht. Es gab also so ereignisbezogene Observationen. Und ja, also wir haben es einfach mit einer sehr großen Bandbreite und auch einer sehr einschneidenden Repression momentan zu tun.
Ja, wo jetzt hier die ganze Zeit der 19. Februar fällt, das war ja letztes Jahr, ist es ein Phänomen, was erst so seit ein, zwei Jahren auftaucht, oder ist es schon länger zu beobachten in Sachsen, dass gegen linke Strukturen repressiv vorgegangen wird?
Also ich denke, prinzipiell kann man die sächsische Regierung so einschätzen oder die sächsische Politik, dass sie schon immer relativ autoritär und konservativ gewesen ist. Was momentan halt zum Tragen kommt, ist eher so ein Machtverlust. Also dass eben diese Deutungshoheit oder sage ich mal, dieser Handlungsspielraum eben um das Thema 13. Februar, was sehr identitätsstiftend in Dresden ist, sich sozusagen verändert hat, indem eben durch diese Massenproteste ja der Nazi-Aufmarsch, so wie er bisher einfach stattgefunden hat, nicht mehr stattfinden kann. Und es tatsächlich einfach einen Machtverlust gegeben hat, indem das sonst Stadt und Polizei immer quasi für sich geregelt haben, wie das abläuft. Also es hat ja auch schon seit 10 Jahren gibt es antifaschistischen Protest gegen das Gedenken und den daraus resultierenden Nazi-Aufmarsch. Und wurde schon immer krass reglementiert, also auch in den Jahren vorher, also vor allem im Vorhinein. Also momentan haben wir den Vorteil eben durch diese Massenproteste, dass da gar nicht so ein Interventionsspielraum der Stadt da ist, weil früher war es einfach so gewesen, dass jede Demonstration, die irgendwie angemeldet wurde, entweder durch eben eine, also durch in Vorgesprächen schon krass reglementiert wurden, nie diese Routen genehmigt wurden, die eigentlich angedacht waren. Es eine Allgemeinverfügung für den kompletten Innenstadtbereich gab, dass man sich dort nicht aufhalten konnte etc. Also dort so eine politischer Protest schon immer enorm krass eingeschränkt wurde. Momentan halt eben dadurch, dass es so viele Menschen sind, die Stadt diese Macht nie mehr so ausüben kann und die Polizeibehörden, sondern da tatsächlich so ein bisschen ja, irritiert waren und diesen Machtverlust entsprechend kompensiert haben durch Repression.
Ja, ist denn sowas auch in anderen Teilen Deutschlands zu beobachten, beziehungsweise die in Sachsen da als schlechtes Vorbild gegen für andere Bundesländer? Gibt es da Fälle, wo man das so sagen kann?
Also ich denke, wenn man jetzt so gerade Nazi-Aufmarsch-Protestveranstaltungen betrachtet, ne, kennt man das ja eigentlich aus anderen Städten, dass es da immer große bürgerliche Bündnisse gibt und dass da schon in anderen Gegenden eher so ein gängigeres Format ist, sage ich mal.
Ich glaube, Jena ist da zum Beispiel auch ein gutes Beispiel.
Ja, genau, der Jena Oberbürgermeister engagiert sich ja auch eben im Bündnis Dresden Nazifrei, um so ein bisschen demokratische Kultur nach Sachsen zu bringen, das nur mehr oder weniger gut klappt. Also als Vorbild ist halt, ich sage mal, es gab schon viele 129-Verfahren, wenn man sowas jetzt betrachtet, um eben eine linke Szene zu durchleuchten, eben an einem Punkt, wo man merkt, sie wären zu stark oder sie machen Sachen, die wir nicht steuern können, wie Heiligen Damm zum Beispiel. Da gab es ja eben, bei den G8-Protesten gab es ja auch so ein 129-Verfahren. Also glaube ich, wenn der Staat so einen Machtverlust sieht, dann reagiert er schon mit solchen Situationen. Das ist vielleicht als solches jetzt nicht so spezifisch. Aber ich denke, diese allgemeine politische Kultur, wie mit Protesten eben gerade gegen so eine Nazi-Aufmarsch umgegangen wird, scheint mir schon recht, recht sachsenspezifisch an dem Punkt zu sein, dass es halt wirklich sehr autoritär und reaktionär ist und so ein ganz eigenes Demokratieverständnis so immanent hat, was sehr geprägt ist in Sachsen einfach durch die Extremismus-Doktrin. Die, also man eigentlich so als Ideologie quasi der CDU in Sachsen bezeichnen kann.
Kannst du die kurz näher erläutern?
Also, um es jetzt ganz runterzubrechen, sieht es so aus, also das Ganze fußt auf der Theorie von Herrn Backes und Herrn Jesse, dass quasi wir haben, also wir können uns das, es gibt verschiedene Modelle dazu. Die beiden haben quasi dieses Hufeisenmodell sich gedacht, um das jetzt nochmal so bildlich vor sich zu haben. Wir haben eine gesellschaftliche Mitte und wir haben eben extreme Ränder. Bei ihrem Modell ist es so, dass sich quasi Links- und Rechtsextremismus dann, also vermeintlichen Links- und Rechtsextremismus sozusagen noch anziehen, daher die Hufeisenform. Aber vom ideologischen Konstrukt, es gibt eben eine gesellschaftliche Mitte, die demokratisch ist und wir haben eben Ränder, die undemokratisch sind, davon abweichen und die Grundordnung, die, wie heißt das? Die demokratische Grundordnung quasi angreifen, ja, wollen oder in Frage stellen und genau, das ist so die Theorie. Und da kommt halt eben der Punkt hinzu, dass es eben eine Gleichsetzung von sogenannten Links- und Rechtsextremismus gibt, was sich ganz konkret realpolitisch so ausgewirkt hat, dass man ja prinzipiell in Sachsen schon eigentlich ja seit Jahren relativ wenig, also dieses Politikum, sich mit Neonazismus auseinanderzusetzen, eigentlich nicht so gewünscht ist und eigentlich nach wie vor verharmlost wird und ignoriert wird. Was vor allem in so kleinen Städten immer wieder zum Tragen kommt und eben jetzt halt an dem Punkt, wo Linksextremismus oder sogenannter Linksextremismus als Problem erkannt wird, ja mit der Extremismusklausel so ein Stück weit die zivilgesellschaftlichen Organisationen dahingehend diszipliniert werden sollten, dass sie eben nicht mehr mit sogenannten Linksextremisten zusammenarbeiten.
Extremismusklausel musst du, glaube ich, auch nochmal kurz erläutern, für die, die es nicht wissen, von den Hörern.
Genau, also es war einfach, es gab quasi an Fördermittel, also an staatliche Fördermittel gebunden, sollte eine sogenannte Extremismusklausel unterschrieben werden, in dem ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung festgelegt wird und auch, oder man sich sozusagen dazu erklärt und eben auch seine Kooperationspartnerin, also sich ebenfalls dazu bekennt, dass die Kooperationspartnerin ebenfalls überprüft, dass diese eben keine vermeintlichen Extremisten sind, sondern eben auch sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verschreiben.
Stammt tut das Ganze von der Frau Christina Schröder, die ja auch die Gelder gegen rechts, also gegen rechtsextremes Engagement kürzen wollte ja. Und jetzt natürlich im Rahmen dieser NSU-Ermittlungen das nun auch schwer durchsetzen konnte. Ja. So, ja, ich hatte es ja eben jetzt schon im Nebensatz dann erwähnt, das NSU-Verfahren. Glaubst du, dass dieses Jahr sich die Stadt Dresden, also beziehungsweise 2012 dann, die Stadt Dresden ein bisschen anders gegenüber den Anti-Nazi-Demo-Aufmarsch verhält, jetzt nachdem hier diese rechtsextreme Terrorgruppe aufgeflogen ist und lange Zeit auch in Zwickau gewohnt hat? Also meinst du, die Stadt sieht dann einen Handlungsbedarf, mal Farbe zu bekennen, oder glaubst du, es wird wie in den letzten Jahren weiterlaufen, dass gegen das Bündnis zum Beispiel Dresden nazifrei vorgegangen wird?
Also ich glaube nicht, dass die Stadt Farbe bekennen wird, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Momentan ist ja zu merken, dass allgemein die sächsische CDU beziehungsweise Politikerinnen der CDU sich da sehr zurückhalten, überhaupt sich dazu zu äußern. Das ist ja nun offensichtlich, was mit Sachsen zu tun hat. Das wird ja eigentlich eher so ein bisschen ausgesessen quasi. Und deswegen gehe ich auch nie davon aus, dass die Kriminalisierung deshalb in irgendeiner Form nachlässt, sondern es wird weiterhin, was ich auch vorhin schon meinte, gehen wir eigentlich schon recht fest damit aus, dass weiterhin noch auch direkt vor dem 13. Februar als Einschüchterungsmittel da Kriminalisierung ausgeübt wird. Und was vielleicht ganz spannend ist, Hinblick auf den nächsten 13. Februar zu sehen, ist, es gibt ja die AG 13. Februar, die quasi auf städtischer Ebene mit zivilgesellschaftlichen Vereinen, Kirche etc. Immer die Menschenkette, genau, organisiert. Und dieses Jahr ist es ja so, dass, diese ganzen Organisationen haben sich ja eigentlich seit Jahren auch früher schon bei Dresden gegen Rechts, war ja immer so ein bisschen die Kritik, dass die CDU sich nicht beteiligen möchte an diesen Protesten. Dieses Jahr ist es nun so, dass zum ersten Mal die CDU sich an diesem Bündnis beteiligt, das gerne in Sicht und Hörweite in irgendeiner Form zusätzlich zur Menschenkette einen Protest artikulieren möchte. Wie das dann aussehen wird, ist noch nicht klar. Allerdings könnte man jetzt meinen, das ist ja eine große Errungenschaft. Allerdings ist genau da der springende Punkt, dass nämlich die CDU aus einem ganz klaren Kalkül auch genau dort mitmacht, weil es eben hier genau wieder zur ganz konkreten Anwendung, sage ich mal, der Extremismusdoktrin geht, weil wir eben die guten Demokraten in dem Bündnis der AG 13. Februar haben, gemeinsam mit CDU, und alles, was eben nicht bei der Kundgebung oder was auch immer eine Veranstaltung das werden wird, der guten Demokraten teilnimmt, sind halt eben die Extremisten. Was dann halt übrig bleibt, eben Dresden nazifrei etc., wird von vornherein so ein Stück weit ganz klar in diese sogenannte linksextremistische Ecke gestellt, und diese Abgrenzung wird dort wieder ganz klassisch vollzogen.
Ja, okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Aufrufe zum Mitmachen, zum Spenden, eine Webseite?
Genau, also alles. Also es gibt eine Webseite von Sachsens Demokratie, die heißt www.sachsens-demokratie.net. Dort findet ihr auch ein Spendenkonto. Spenden wären auf jeden Fall sehr erwünscht. Wie gesagt, wir haben 40 Betroffene in dem 129-Verfahren, über 100 Verfahren gegen Sitzblockiererinnen und schweren bzw. Landfriedensbruch. Das kostet sehr viel Geld. Alle brauchen Anwälte. Es wird auch noch eine Weile so weitergehen mit dieser Repression. Deshalb brauchen wir, wie gesagt, ganz viel Geld. Informationen, wie gesagt, findet ihr auf der Homepage, und Partizipation ist immer erwünscht, sowohl was Soli-Arbeit betrifft, als auch natürlich beim Protest gegen Gedenken und Nazi-Aufmarsch am nächsten 13. Februar.
Gut, und wo kann man da dahingehen? Dann, wo wird man da informiert dann? Sachsens-demokratien.net oder gibt es da noch andere Seiten?
Also für den 13. Februar jetzt speziell gibt es natürlich das zum einen jetzt ganz konkret für die Blockade Dresden nazifrei. Wer darüber hinaus sich inhaltlich mit dem Gedenken beschäftigen möchte, kann das gerne auf der venceremus.zeit.net Seite tun. Eigentlich die bekannten Seiten. Die anderen fallen mir gerade nicht ein.
Ja, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses nette Gespräch. Ich hoffe, dass viele hingehen, viele Bürgerinnen und Bürger und sich wieder an den Protesten gegen die Nazis beteiligen. Genau, und das letzte Wort überlasse ich jetzt nochmal dir.
Also ich denke, was ganz wichtig ist, eben genau durch die ganze Repression, die wir in dem letzten Jahr erfahren haben, ist, man darf sich einfach nicht einschüchtern lassen. Vielleicht sollte man trotzdem nochmal überlegen, welche Telefone man jetzt wann mitnimmt in Bezug auf diese ganzen Funkzellenabfragen, die stattgefunden haben. Vielleicht nehmen wir auch einfach 5 Telefone mit und nicht nur 1, um die Datenmenge zu erhöhen, ein bisschen zu verwirren. Auf jeden Fall darf man sich durch diese Kriminalisierung eben überhaupt nicht entmutigen lassen, sondern jetzt erst recht dagegen protestieren.
Ja, genau. Nehmt Handys mit. Also wenn ihr unbedingt ein Handy mit haben wollt, dann kauft euch vorher eins bar und kauft euch eine Karte in bar und dass das möglichst nicht auf euch registriert werden kann. Ansonsten lasst euer Handy einfach ganz zu Hause. Gut, vielen Dank. Tschüss.